Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ohne Worte, also sprachlos zu sich zu kommen, auch die Bewegungen fallen schwer, alles fühlt sich fremd und seltsam an. So geht's der österreichischen Schriftstellerin Renate Welsch nach einem Schlaganfall. Und wie sie sich mühsam, aber doch auch mit Humor zurückgekämpft hat in ihr altes Ich, davon erzählt sie in ihrem neuen Buch Ich ohne Worte. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Wie es ist, von einem Moment auf den anderen nicht mehr man selbst zu sein, davon erzählt die österreichische Schriftstellerin Renate Welsch in ihrem neuen Buch Ich ohne Worte. Nach einem Schlaganfall, den sie im Urlaub in Italien erlitten hat, kämpft sie sich langsam zurück in ihre Welt, die ja nicht zuletzt eine Sprachwelt ist und die sie sich offenbar so vollständig zurückerobern konnte, dass sie dieses schmale und sehr berührende und, wie ich finde, auch tröstliche Buch schreiben konnte. Renate Welsch ist 1937 in Wien geboren. Sie hat Kinder- und Jugendbuchklassiker geschrieben wie Das Wamperl und Johanna, aber auch Romane wie Liebe Schwester und Großmutters Schuhe. Und ich freue mich, jetzt mit ihr in Wien verbunden zu sein. Guten Morgen, Frau Welsch.
Schönen guten Morgen, Frau Gerg.
Sie fangen ja mit einem ganz prägnanten Satz an in diesem Text. Der heißt, als mich der Schlag traf, war ich nicht dabei. War das eigentlich so die Grundirritation daran, plötzlich zu sich zu kommen und gar nicht zu wissen, was man eigentlich erlebt hat davor?
Genau, es war ich und nicht ich gleichzeitig. Das Gefühl, ein absoluter Verlust von Persönlichkeit, von Identität, von sowohl Körpergefühl als auch Denkvermögen. Es ist sehr schwer zu schildern. Seltsamerweise kann ich heute noch nicht wirklich darüber sprechen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich darüber schreiben musste.
Aber das tun Sie ja sehr anschaulich und sehr differenziert. Aber weil Sie gerade das Stichwort Identität genannt haben, ist Ihnen denn durch diese Erfahrung auch nochmal bewusst geworden, dass Identität vielleicht was ganz anderes ist als das, was Sie zuvor dachten?
Genau. Ich hatte mich definiert über Tun, über Leistung sehr stark. Und das war nun alles weg. Die Möglichkeit, meine Daseinsberechtigung über Leistung zu finden, das war nun absolut verloren gegangen. Und damit war ich mir selbst verloren gegangen. Und zu verstehen, dass Daseinsberechtigung über Leistung zu finden ja eigentlich eine völlig verkehrte Daseinsberechtigung ist, das ist dann sehr langsam gekommen.
Sie waren ja in Italien, als das passiert ist. Dann wurden Sie nach Wien gebracht, waren in Reha und parallel dazu musste sich auch Ihr Mann einer sehr schwierigen Operation unterziehen. Also es war wirklich eine schwierige Zeit. Was hat Ihnen denn da die Kraft gegeben, sich überhaupt da durchzukämpfen und wieder Mut zu fassen?
Es waren immer wieder die kleinen Freundlichkeiten, die Menschen mir erwiesen haben, so über das, was man von ihnen qua ihres Amtes verlangen konnte. Das waren die Frauen in der Klinik in Italien, die mich nicht nur gewaschen und gefüttert haben, sondern die mich an ihren Busen gedrückt haben und um mir Povera gesagt haben und mir das Gefühl gegeben haben, ich meine dich und nicht nur irgendjemanden. Also die Menschen, die immer wieder kleine Dinge getan haben, die mir Menschenwürde zurückgegeben haben.
Aber das war auch ganz schön schwer, das anzunehmen, selbst wieder so zum Kind zu werden, dass andere einen umarmen und eben bemitleiden. Das sagen Sie auch mal, dass Sie das erst wieder lernen mussten oder überhaupt lernen mussten, die Verletzlichkeit so anzunehmen und die Hilfe. Was denken Sie, warum das so schwer ist? Hängt das auch mit diesem Leistungsdenken zusammen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das Leistungsdenken ja unsere ganze Gesellschaft durchzieht. Nicht? Wenn du nichts leistest, dann hast du auch keinen Anspruch auf Würde, keinen Anspruch darauf, dass man auf Augenhöhe auf dich zukommt, sondern dass dann jede Beziehung eine Oben-Unten-Beziehung ist und du bist unten. Das zu akzeptieren ist unglaublich schwierig. Gleichzeitig, wenn du es dann akzeptiert hast, dich in deiner ganzen Schwäche und Verletztheit akzeptieren kannst. Ich mit allen meinen Schwächen kann dir mit deinen Schwächen begegnen und das wird plötzlich ein echtes Aufeinanderzugehen, das nicht mehr Mitleid, das ja sowieso was Fragwürdiges ist, sondern das echtes Mitgefühl wird.
Was mich wirklich fasziniert hat beim Lesen, ist, wie genau Sie diesen Ausnahmezustand beschreiben. Wobei es geht ja nicht nur darum, sondern auch viele Erinnerungen kommen da hoch. Aber ich habe mich gefragt, wie Sie sich das so gut vergegenwärtigen konnten. Denn wahrscheinlich haben Sie ja in dem Krankheitszustand sich auch gar keine Notizen machen können, oder?
Nein, ich konnte ja auch nicht schreiben. Ich konnte nicht schreiben, ich konnte nicht sprechen. Ich konnte gar nichts. Und dann sind ganz langsam Bruchstücke da gewesen. Aber diese Bruchstücke waren so kostbar, dass sie dann wie einen Regenbogen von Assoziationen hinter sich hergezogen haben. Und es ist merkwürdig, dass gerade da, wo die Erinnerungen schwächer sind, sie gleichzeitig Türen aufmachen, wie ein Windstoß, der gleichzeitig die Fenster aufreißt und den Raum erfüllt wie ein Wirbelwind.
Das ist auch sehr bewegend an Ihrem Buch, dass da so Erinnerungen eben eine große Rolle spielen an Ihre Kindheit, an den Schüleraustausch in den USA, den Sie verbracht haben, oder oft auch so ganz kleine Szenen. Mir gefiel gut Fräulein Olga, die Sie immer am Schulweg getroffen haben, die Ihnen so ein Zuckerwasser angeboten hat. Oder Sie denken an Ihren Vater, den Großvater, die ganze Familie. Warum, denken Sie, kommt das in so einer Situation hoch? Geben einem die Erinnerungen da auch eben nochmal was von dieser Identität zurück, über die wir am Anfang gesprochen haben?
Ich denke schon. Ich denke, dass gerade weil sie sich nicht ordnen lassen, haben sie eine Bedeutung, die über den Anlass hinausgeht. Es ist schwer zu erklären, aber sie sind so ungeheuer kostbar. Und du versuchst nicht, sie chronologisch zu ordnen, das wäre ein völlig sinnloses Unterfangen, sondern du siehst sie an wie einzelne Diamanten. Du machst ein Mosaik, ohne zu fragen, gehört das dahin oder dahin? Das ist nicht ein Puzzle, das du machst, sondern du staunst, was alles da ist. Und dieses Staunen hat was von dem Staunen eines Kindes an sich.
Sie haben ja auch in Ihren anderen Büchern immer wieder erzählt, Dinge, die mit Ihrem eigenen Leben, mit Ihrer Biografie zu tun haben. Aber was war denn jetzt daran nochmal anders, diesen Text zu schreiben?
Ich glaube, dass mir langsam klar geworden ist, dass meine Schwächen eigentlich auch die Möglichkeiten sind, die ich habe, um andere zu verstehen. Also als ich anfing, meine Schwächen zu akzeptieren, habe ich auch angefangen, auf eine neue Art offen zu sein für andere und für mich selbst. Dieses ewige auf Bewährung zu leben hat eine andere Dimension bekommen. Das auf Bewährung leben ist natürlich immer noch da, aber es ist nicht auf Leistung bezogen, sondern es hat was mit Sein zu tun.
Das klingt so, als ob das auch eine Versöhnung mit sich selbst ein bisschen gewesen ist, dieser Schreibprozess. Das würde für mich auch erklären, warum das Buch, obwohl es ja so viel wirklich schwere Themen hat und es um Tod, um Krankheit, um Verlust geht, trotzdem so ein sehr tröstliches Buch ist. War Ihnen das wichtig, dass das jetzt auch Mut machen soll, Leuten, die vielleicht ähnlich schwierige Dinge erleben?
Ich glaube, ich war gar nicht so sehr auf andere bezogen in dem Prozess des Schreibens, sondern das war ziemlich egoistisch eigentlich. Ich musste mit mir selbst klarkommen. Aber ich glaube, um mit mir selbst klarzukommen, muss ich immer gleichzeitig mit den anderen klarkommen. Wir sind ja nicht allein in der Welt, sondern mit sich klarzukommen heißt immer auch mit den anderen klarzukommen.
Sie erzählen ja auch im Buch davon, dass es Ihnen dann auch Freude gemacht hat, wieder zu lesen und Veranstaltungen zu haben. Sie waren ja auch in Leipzig auf der Buchmesse. Was löst das bei Ihnen aus? Ist das jetzt nochmal anders, wenn Sie dann wieder Kontakt mit den Leserinnen haben und eben ja, sich da auch nochmal anders präsentieren können?
Es ist schon ein ungeheures Glücksgefühl zu merken, dass du einerseits ja ein ungeheures Risiko eingehst, denn ich glaube, mit diesem Buch stehe ich sehr nackt da. Und ich hatte riesige Angst davor, das überhaupt der Öffentlichkeit anzubieten. Also so nackt dazustehen ist gefährlich. Und plötzlich zu merken, du darfst so ungeschützt sein und du wirst dafür nicht verachtet, sondern du wirst dafür sogar von Fremden freundlich angenommen. Das ist ein unglaubliches Gefühl von Erleichterung.
Ich denke mal, Sie kriegen ja sicher quasi sehr gute Rückmeldungen auf dieses Buch. Oder wie ist das so, wenn Sie bei Lesungen mit den Leuten sprechen?
Ja, und was mich ganz besonders freut, ist, dass immer wieder Menschen mich darauf ansprechen, dass da trotz allem immer wieder ein sehr feiner Humor aufscheint und zwischendurch gerade in schrecklichen Situationen sozusagen jemand die Nase zeigt oder hier, Achtung, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Also dass immer wieder Leserinnen und Leser auf den Humor in dem Buch hinweisen, das freut mich ganz besonders.
Renate Welsch, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das neue Buch von Renate Welsch ist unter dem Titel Ich ohne Worte beim Tschernin Verlag erschienen und es kostet 20 Euro. Vielen, vielen Dank, Frau Welsch. Alles Gute nach Wien.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sich wild verkleiden und dabei auch mal die Rollen zu wechseln, das lieben Kinder. Und deshalb hatte die Münchner Stadtbibliothek die Idee, eine Lesung zu veranstalten, bei der eine Drag Queen und ein Drag King Bilderbücher vorstellen, die sich mit Diversität und Geschlechterrollen befassen. Aber CSU und Freie Wähler sind dagegen und haben damit eine heftige Debatte in München ausgelöst. Tim Krone berichtet.
Ein kurzer und heftiger Kulturkampf um eine Lesung für Kinder ab 4 Jahren. Die Filiale der Stadtbibliothek in München-Bogenhausen hat für Juni eingeladen.
Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Erik Bicklit nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten.
Im Vordergrund, so die Stadtbibliothek, stünden Themen wie Rollenwechsel und Verkleidung. Themen, die laut Stadtbibliothek Kinder in diesem Alter sehr beschäftigen. Es liege im Ermessen der Eltern, die Veranstaltung mit ihren Kindern zu besuchen. Diese Ankündigung nahm der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den konservativen Freien Wählern zum Anlass, in einem Tweet von, Zitat, Kindeswohlgefährdung zu sprechen und die im Münchner Stadtrat mitregierenden Grünen dabei zu beleidigen. CSU-Generalsekretär Martin Huber äußerte sich darüber ebenfalls auf Twitter und beklagte eine, Zitat, Frühsexualisierung von Kindern, was die Grünen wiederum kommentierten. Die CSU München zeige mit diesem Kommentar wieder einmal, dass sie zu Unrecht seit einigen Jahren mit einem eigenen Wagen beim Münchner Christopher Street Day mitfahre. Interessanterweise hatte der mit den Grünen regierende Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD zunächst in der Bild-Zeitung erklärt, er würde mit seinen Enkeln da nicht hingehen, nur um später nachzuschieben, verbieten würde er die Veranstaltung aber auf keinen Fall. Ein Interview dazu geben möchte er leider nicht. Am Dienstagvormittag dann ist dieses Wahlkampfspektakel völlig in sich zusammengebrochen. Oberbürgermeister Reiter lud zum großen Versöhnungstreffen mit queeren Verbänden, aus der dann leider auch keine Töne, aber eine Pressemitteilung hervorging. Ein Verbot der Veranstaltung habe nie im Raum gestanden, versichert der Oberbürgermeister jetzt. Und die VertreterInnen der queeren Community erklären, dass sie dem Oberbürgermeister keine ablehnende Haltung queeren Themen gegenüber unterstellt hätten. Weder die Grünen noch die schwule Kleinpartei Rosa Liste wollen sich auf Anfrage nun noch äußern. Bereit für ein Interview zum Lesungsvorhaben ist aber der Fraktionschef der Münchner Stadtrats CSU, Manuel Pretzel.
Also ich habe damit grundsätzlich überhaupt kein Problem,
erklärt Pretzel, während wohlgemerkt der Frühsexualisierungsvorwurf seines Parteigeneralsekretärs bis zum Redaktionsschluss auf Twitter zu finden ist.
Das Problem, das ich persönlich damit habe, ist, dass die Drag Queen und der Drag King eben sehr sexualisierte Namen haben, die was ganz anderes suggerieren, als eigentlich in dieser Lesung vorkommt. Und ich weiß nicht, ob man unbedingt sich Vicky Voyage oder Erik Bicklit nennen muss, wenn man mit Kindern arbeitet.
Zumindest im Fall der Drag Queen scheint es sich allerdings um ein Missverständnis zu handeln. Denn die eigentliche Aussprache des Namens ist eine andere.
Vicky, wie bei Vicky und die starken Männer. Und Voyage, französische Aussprache.
Schreibt Vicky Voyage auf Anfrage. Wir haben die Antworten vom queeren Schauspieler Lukas Orfeo Schneider einlesen lassen. Voyage schreibt, sie lese schon länger in ihrer Erwachsenenshow Kinderbücher mit queerem und alternativem Blickwinkel und werde von Eltern gefragt, ob es das Angebot auch für Kinder gebe.
Ich möchte den Kindern vermitteln, dass sie unabhängig äußere Eigenschaften wie Gewicht, Geschlecht, Hautfarbe, Behinderung etc. besonders sind und ihren Träumen folgen können. Deshalb wird mein Outfit wahrscheinlich eher Richtung Märchen gehen. Die Kinder dürfen dann in Kinderbücher eintauchen und im Anschluss auch Fragen an uns KünstlerInnen stellen.
Eine Drag Queen passe auch zu vielen Regenbogenfamilien, die es inzwischen gäbe. Das angestrebte Buchrepertoire stammt von der Komikerin Jill Twiss. Ein Tag im Leben von Marlon Bando ist eine Geschichte über zwei schwule Hasen, die einer skeptischen Stinkwanze das Ganze erstmal erklären müssen. Ein anderes Buch, Der Junge im Rock, ist von der Autorin Kerstin Brichzin.
Ein Junge findet, dass er im Rock viel besser spielen und besser klettern kann. Die anderen lachen ihn aus. Und am Ende geht dann der Papa auch mit Rock in den Kindergarten und alle sagen, okay, ist dir vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Mit Sexualität habe das ganze Event nichts zu tun, schreibt Vicky Voyage. Und das bestätigt auch die Psychologin am Uniklinikum Wien, Caroline Tschulen.
Davon abzuleiten, dass Kinder dadurch in einen Identitäts- oder Geschlechtsidentitätskonflikt kommen, ist recht absurd. Aus entwicklungspsychologischer Sicht befassen sich Kinder in den allermeisten Fällen erst mit der beginnenden Pubertät mit Geschlechter- und Identitätsfragen. Und daher gehen wir sehr stark davon aus, dass gerade für junge Kinder eben die Themen Solidarität, Gleichsein, Anderssein, angenommen werden, geliebt werden, zusammenhalten, dass das die wichtigen Themen sind, die bei so einer Lesung auch vermittelt werden.
Und wer auf diese Lesung jetzt Lust bekommen hat, da vielleicht mit Kindern oder Enkeln hinzugehen, sie findet statt unter dem Titel Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt, am 13. Juni in der Münchner Stadtbibliothek.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Hoffnung auf baldigen Frieden in der Ukraine gibt's wenig. Selbst UN-Generalsekretär Guterres meinte gerade erst, solange jede Seite glaube, gewinnen zu können, seien Friedensverhandlungen kaum möglich. Was das für die Menschen in der Ukraine jeden Tag bedeutet, das kann man sich kaum vorstellen. Denn der Krieg durchdringt alles, auch die Sprache. Wörter wie Kampf, Panzer, Drohnen, Luftalarm sind alltäglich geworden und andere Wörter haben eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das fiel dem ukrainischen Dichter, Literaturkritiker und Übersetzer Ostap Slewinski auf und er hat ein Buch darüber gemacht. Wörter im Krieg heißt es und Stefanie von Oppen hat es gelesen. Erklärt denn Ostap Slewinski auch in seinem Buch, was ihn überhaupt dazu gebracht hat, dieses Buch zu machen?
Ja genau, das erklärt er in seinem Vorwort und zwar war es der polnische Dichter Czesław Miłosz, der hat ihn dazu inspiriert. Der hatte nämlich, als in Warschau 1943 die Stadt von den Nazis besetzt war, einen Gedichtzyklus verfasst mit dem Titel »Die Welt, eine naive Dichtung«. Und die meisten dieser Gedichte drehen sich um jeweils ein Wort, also Worte wie Liebe und Hoffnung, aber eben auch Gartentor oder Straße. Und das traf genau den Nerv von Slewinski, der als Dichter natürlich eine große Sensibilität für Sprache hat und der schon beobachtet hatte, dass ganz alltägliche Wörter plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen haben. Und er hat sich auch überlegt, dass irgendwann, wenn der Krieg zu Ende sein wird, dieses Phänomen wieder umgekehrt werden muss und hat dazu ein Gedicht verfasst, das am Eingang, also eingangs dieses Buches nachzulesen ist. Und ich möchte gerne kurz daraus zitieren. Und dann müssen wir auch noch die Sprache wieder aufbauen, damit Kerze nicht mehr Bunkerlicht meint, damit der Vogel wieder Federn bekommt, damit Blumen aufhören, Feuer zu spucken, damit der Keller wieder zur Bleibe süßer Marmeladen und keimender Kartoffeln wird. Das sind so die ersten vier Zeilen dieses Gedichts, wo man dann schon merken kann, worum es ihm geht, dem Sliwinski. Und eben bevor dieser Keller wieder in diesem Sinne ein friedlicher Ort wird, hat er eine Art Bestandsaufnahme gemacht und eben Wörter gesammelt, die vom Krieg überschattet eine neue Bedeutung bekommen haben. Und entlang dieser Wörter erzählt er sehr individuelle Geschichten aus dem Krieg.
Das wollte ich gerade sagen. Wie geht er denn da vor? Also hat er da so assoziativ Geschichten zu diesen Wörtern geschrieben oder sich umgehört? Oder wie geht er vor in dem Buch?
Ja, genau. Er hat sich umgehört. Also keine der Geschichten in diesem Buch sind von ihm selber, aber er hat sie gesammelt, und zwar als der Krieg ausgebrochen war. Also genau, gab es ja eine große Flüchtlingswelle zunächst auch nach Lviv bzw. Lemberg, wo er selber lebt. Und da kamen eben Hunderttausende von Flüchtlingen an, und er hat sich unter die gemischt, die eben sich um die Flüchtlinge gekümmert haben, und hat eben ihren Erzählungen gelauscht und hat auch immer wieder nachgefragt und das dann alles aufgeschrieben. Und daraus hat er schließlich kleine Texte gemacht und ins Zentrum dieser Texte immer ein Wort gestellt, und an diesen Wörtern entlang, wie schon gesagt, bewegt sich dieses ganze Buch, und also wie in einem Alphabet. Also, und diese Geschichten stammen, muss man dann sagen, von 20 Flüchtlingen aus der ganzen Ukraine, aus Mariupol, aus Saporischschja, aus Charkiw, aus Tschernihiw, aus Poltawa und Butscha. Und es sind halt insgesamt 78 Wörter, von A wie Abschied bis Z wie Zimmer. Und manche Geschichten haben nur 4 Zeilen, andere gehen über eine ganze Seite. Keine ist erfunden, das betont Sliwinski. Sie beruhen also auf wahren Erlebnissen und Gefühlen. Und es sind Geschichten, die auf sehr eindringliche Weise vor Augen führen, was bei den Leuten Angst und Panik, Verlust und Schmerz auslöst und welche grausamen Bilder und Albträume sie verfolgen. Aber es sind eben auch Geschichten über Liebe und Hoffnung und Lebensfreude. Ja, und genau, wie ich schon sagte, was das Buch so besonders macht, dass es dann eben immer wieder ganz individuelle Geschichten aus der ganzen Ukraine sind.
Jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. Wollen Sie mal eine so zusammenfassen, wenn das überhaupt geht?
Ja, das lässt sich. Es sind ja eben insgesamt 78 Wörter. Ich würde einfach ganz gerne so ein paar auswählen. Also zum Beispiel das Wort Äpfel. Da denkt eine Anna aus Kiew daran, wenn sie die Einschläge um sich herum hört und wünscht, dass es eben nicht Granatsplitter sein mögen, sondern eben wie früher auch Äpfel, und die vom Baum fallen. Und eine Olena aus Butscha erzählt, wie sie kurz vor dem Krieg ein Haus mit großer Rasenfläche gekauft hat und sich schon auf das Grillen im Sommer gefreut hat und fragt sich, was von dem Haus wohl noch übrig geblieben ist. Ja, vielleicht das Schild Privatgrundstück. Oder eine Uljana aus Lviv beobachtet einen alten Mann, dem die Zähne ausgeschlagen wurden. Und als der sich in einem Klassenzimmer auf einer Matratze ausruht, denkt die Autorin, ja, er sähe ja aus wie ein Kind, nur dass ihm die Zähne nicht mehr nachwachsen. Also Sie hören schon, es gibt immer so eine Pointe bei jeder der Geschichten. Und und ganz besonders beeindruckt, und das würde ich gerne ein bisschen länger zitieren, waren 2 kurze Texte über Kinder. Unter D wie Donner erzählt eine Mutter, dass sie mit Beginn des Krieges den Kindern ein neues Spiel beibrachte und beobachtet eben, also sagt zu ihrer Tochter und zu ihrem Sohn, wenn du einen Donner hörst, lauf in den Keller, und stellt dann aber fest, der Kleine gefällt es, aber der Große versteht nicht, wieso wir uns früher nicht vor dem Donner versteckt haben. Oder eine Großmutter erzählt unter E wie Erdkeller, wie sie mit ihrem Enkel im Keller sitzt und der so gerne raus möchte zum Spielen, und schließlich sie fragt, Oma, wie sagt man in ihrer Sprache, töte mich nicht? Also da zieht es einem ja wirklich das Herz zusammen. Und so bekommen Sie vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie diese Geschichten funktionieren.
Und das ist auch die Grundstimmung, die sich da drin so ausdrückt, das, was Sie gerade geschildert haben.
Ja, genau. Es sind immer diese, ja, vielleicht muss man auch nochmal betonen, es sind, man hört vielleicht auch schon, das sind Geschichten, die ohne so ein großes Pathos oder ohne auch so ganz schwer zu sein davon erzählen, was diese Menschen im Krieg erleben. Also natürlich sind viele Geschichten sehr traurig und sprechen von einer großen Verzweiflung, aber es gibt auch oft eine sehr unterschwellige Ironie oder eine Art Galgenhumor. Also ein Alexander aus Butscha schreibt zum Beispiel, dass er lieber nicht duscht bei Bombenalarm, damit er am Ende kein Toter mit eingeseiftem Hintern ist. Ja? Oder eine Frau reflektiert über ihre Lebensfreude, die sie sich trotz allem bewahrt hat, und schreibt dazu, ich werde mich freuen, um sie zu ärgern. Ja, es ist so eine Freude aus der Wut heraus. Also es ist irgendwie immer dieses, es hat auch dieses Widerständige, was in diesen Geschichten drin steckt. Und vor allem eben diese Pointe, die mich da sehr fasziniert hat. Aber das hat man natürlich auch der Arbeit von Slewinski zu verdanken. Er hat diese Geschichten so verdichtet, dass sie eben am Ende auch als Geschichte funktionieren und hat eben diese ganzen Geschichten auch wirklich zu einer sehr besonderen Literatur gemacht.
Und es wird ja offenbar auch eine Fortsetzung geben. Stefanie von Oppen war das über das Buch Wörter im Krieg von Ostap Slewinski, erschienen in der Edition Fototapeta Berlin. Übersetzt hat die Texte eben auch Ostap Slewinski und Maria Weißenböck. 112 Seiten hat das Buch und es kostet 15 Euro. Wenn man mal in einer fremden Stadt ist, wo man wirklich keinen kennt, aber gern ein bisschen plaudern möchte, dann kann es eigentlich nie verkehrt sein, in eine Buchhandlung zu gehen und sich beraten zu lassen. Dabei entstehen oft die tollsten Gespräche. Vor allem, wenn man dann auch noch auf einen so begeisterten Buchhändler trifft wie Mike Altwicker von Hansen und Kröger in Wiel. Hallo Herr Altwicker, schön, Sie mal wieder zu hören.
Hallo.
Sie sind ja nun auch ein bekannter Buchhändler, der auf allen möglichen Kanälen tolle Bücher empfiehlt. Aber haben Sie das auch schon öfter mal, dass die Leute nur so zum Plaudern bei Ihnen reinkommen?
Tatsächlich habe ich das immer wieder. Und ich selber habe mir nach der Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr auch den Beinamen der Buchplauderer gegeben, weil da ein Herr auf mich zukam und ich mit dem ins Gespräch kam und der irgendwann wissen wollte, was ich mache. Und da habe ich gesagt, so richtig weiß ich das auch nicht, was ich mache. Ich mache was mit Büchern. Und da sagt er, naja, plaudern können Sie. Und
ja, genau. Ja, manchmal kommt man ja auch direkt auf tolle Gespräche dann genau. Über Bücher. Ich freue mich auch immer besonders aufs Buchhändlergespräch, weil von Ihnen und Ihren Kolleginnen auch oft ganz andere Bücher ausgesucht werden als die, die ich kenne. Diesmal ist aber auch eins dabei, das ich auch gerade lese, aber das besprechen wir am Schluss. Ich dachte, wir fangen mal an mit einem Loblied aufs exzentrische Leben oder was ist der Club der glamourösen Exzentriker?
Ja, das ist genau so ein Loblied. Und das war auch so ein Buch, das zu mir gekommen ist, ohne dass ich vorher davon wusste oder damit gerechnet hätte. Das ist mir tatsächlich auf der Leipziger Buchmesse an einem ganz kleinen Stand begegnet. Ein Buch mit Interviews, die Stella Ahangi, auch eine Exzentrikerin, mit anderen Exzentrikern geführt hat. Stella Ahangi hat Flamenco-Tanz studiert, hat Lyrik geschrieben, malt und hat in Berlin einen kleinen Salon. Und auf dieses Buch bin ich gestoßen und habe angefangen darin zu blättern, tolle Fotos auch drin zu diesen Interviews. Und man stellt relativ schnell fest, Exzentriker sind keine Selbstdarsteller und Wichtigtuer, so wie wir das vielleicht heute von vielen Influencern auf den Social-Media-Kanälen kennen, sondern das sind Menschen, die haben eine Botschaft, die wollen aus dieser Gewöhnlichkeit des Alltags heraustreten. Die stehen für Individualismus, ohne egoistisch zu sein. Und ich habe festgestellt, das sind ganz oft Menschen, die Vorbilder sein könnten oder sind, ohne es zu wollen. Und Stella Ahangi, die Frau, die das Buch herausgegeben hat, die diese Interviews geführt hat, die präsentiert uns ungefähr 20 spannend zu lesende Lebensgeschichten. Die sind furchtlos, die sind originell. Da gestalten Menschen wirklich ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen. Und ich erwische mich jetzt immer wieder dabei, dass ich das Buch irgendwo liegen lasse und dann am nächsten Tag das wieder entdecke und nochmal eben einen Satz nachlese und darüber nachdenke. Das ist ein Muss für Leute, die buchsüchtig sind, so wie wir beide auch. Und ich finde es einfach grandios.
Und sind Sie jetzt auch ein bisschen exzentrischer? Also trauen sich jetzt mal mehr?
Nein.
Nee, schade. Hätte ich gedacht, dass einen das vielleicht auch dazu animiert. Aber soweit ich weiß, geht es auch in dem Roman Flamingo, den Sie auch gesucht haben, auch ums Akzeptieren von anderen, also von Leuten, die nicht so ganz normal sind.
Genau. Das Buch ist so ein bisschen wie sein Titel. Also Flamingos sind ja sehr farbenfrohe, sehr schillernde, sehr exzentrische Tiere auf ihre Art und Weise. Und so genauso ist dieser Roman von Rachel Elliott. Und wir lernen am Anfang jemanden kennen, das ist Daniel Barry. Das ist ein junger Mann und der steht eines Morgens wirklich buchstäblich auf der Straße, weil seine Freundin ihn vor die Tür gesetzt hat und sein Arbeitgeber ihm fristlos den Job gekündigt hat. Und das Einzige, was er aus seinem Leben hat retten können, ist ein kleines Keramikschaf. Und der gerät natürlich total ins Taumeln. Und dann erinnert er sich aber an eine Familie, an eine Nachbarsfamilie in seiner Kindheit in Norfolk. Und das sind die Marches. Und die Marches sind schon ein bisschen exzentrisch. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Die Mutter singt gerne und laut und den ganzen Tag. Und ich habe mir beim Lesen tatsächlich auch so eine Playlist gemacht, weil das alles Ohrwürmer sind, die man sowieso kennt und die man im Kopf hat. Die Tochter Wie erträgt die Gesellschaft der Familie nicht und entzieht sich auch deren Machtbereich? Wie sie das macht, würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern selbst überlassen, das zu entdecken. Und jetzt stellt man sich beim Lesen natürlich immer die Frage, kann dieser Daniel vom Anfang, kann er sein Glück wirklich hier in Norfolk wiederfinden? Und welche Rolle spielen die drei rosafarbenen Flamingos im Vorgarten dieser Familie, March? Und wenn ich mein Buch jetzt hier vor mir sehe, dann sind da so ganz viele Post-its drin, weil man so kleine Sätze findet, so Bonmots, die man sich merken möchte. Und gleichzeitig ist es gespickt mit so einer englischen Situationskomik. Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, hier trifft großartige Sprache auf herzergreifende Geschichte.
Klingt spannend und vor allem offenbar eine doch auch in ihrer Schrulligkeit liebenswerte Familie. Während in Caroline Wahls Debütroman 22 Bahn, da geht es ja wirklich um eine schwierige Familiensituation.
Genau, und trotzdem ist es mein Buch des Sommers, möchte ich sagen. Bei uns hier im Rheinland regnet es ja noch Hunde und Katzen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Caroline Wahl, die hat so ein Buch geschrieben, das einen nicht mehr loslässt. Und ich habe an einer Stelle mal neulich gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, die greift nach meinem Herzen fast fest zu und setzt es für Sekunden den Herzschlag aus.
Und es hängt Altwicker, wie Sie das sagen können. Toll.
Ja, aber so ist es mir gegangen, wenn man diese Tilda kennenlernt. Die studiert Mathematik. Die jobbt in einem Supermarkt, die kümmert sich liebevoll um diese wunderbare Figur ihrer kleinen Schwester Ida und manchmal an manchen Tagen halt auch noch um ihre alkoholkranke Mutter. Und ihre Freunde die aus Schulzeiten, aus ihrer Kindheit, die sind alle weg, die studieren und leben in Amsterdam, in Berlin, weiß der Teufel, wo die alle sind. Nur Tilda, die ist irgendwie zurückgeblieben. Und das ist sie natürlich, weil sie für Ida da sein muss, weil sie Geld verdienen muss, weil sie in ihrem jungen Leben schon sehr früh Verantwortung hat übernehmen müssen. Und dann hat sie eines Tages von ihrem Professor ein Angebot in Berlin zu promovieren und dann taucht auch noch Viktor auf. Das ist ein Junge, mit dessen Bruder Tilda lange Zeit befreundet war. Und jetzt hat Tilda diesen Moment, wo man glaubt, sie träumt davon, es kann doch noch alles gut werden. Ob es das kann oder nicht, bleibt sehr lange offen und endet dann in einer wunderschönen Abschlussszene. Ich finde, diese junge Autorin, die ist ja 27 Jahre erst alt, die schafft mit ihren staccatoartigen Sätzen Stimmungen, die einem im Gedächtnis bleiben. Und für mich ist das eine ganz junge literarische Stimme, die großartig ist. Und ich finde, man muss sich diesen Namen merken, weil die wird noch von sich reden machen.
Also herzergreifend empfohlen, 22 Bahn von Caroline Wahl aus dem Dumont Verlag. Mike Altwicker, vielen Dank für diese Empfehlungen und alles Gute und hoffentlich kommt das gute Wetter auch bald zu Ihnen.
Ich hoffe, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.